Wie viel Hausputz steckt in Februar? Oder haben die alten Römer damit wirklich nur die spirituelle Reinigung gemeint? Erkenntnisse darüber erhoffe ich mir von Karl Wilhelm Weber. Er forscht vor allem zur Kulturgeschichte der Antike. Guten Morgen, Herr Weber.
Schönen guten Morgen, Herr Ullmeier.
Herr Weber, warum heißt der Februar nun Februar? Hat das dieser ganze Monat etwas mit Reinigung zu tun?
Das scheint so zu sein, auch wenn man den Ursprung nicht ganz genau nachkommen kann. Also es ist auf jeden Fall überliefert, dass Februare ein anderes Wort für Purgare sei und das heißt eben Reinigen und Entsühnen. Dabei sind wir aber auch schon dabei, dass es also nicht um eine Hausputzreinigung geht, sondern um eine magische Reinigung, eine rituelle Sühnung.
Nun ist der Januar ist ja nach einem römischen Gott, nach dem Januarius benannt. Dann haben wir den Februar, eben nach der Reinigung, also zumindest dieser zweite Monat des gregorianischen Kalenders. Warum hat es ausgerechnet den getroffen?
Darüber gibt es auch nur Theorien. Also man könnte sagen, es gibt eine Göttin Februar oder einen Gott Februs, das ist umstritten. Aber jedenfalls, warum hat es den Februar getroffen? Möglicherweise deswegen, weil das der letzte Monat ursprünglich des römischen Jahres ist. Denn der Jahresbeginn war eigentlich der 1. März. Das sehen Sie übrigens noch daran, dass wir September, Oktober, November, Dezember. Das stimmt ja alles gar nicht. Der Dezember ist der 10. Monat, ja, ursprünglich, und es ist eigentlich jetzt der 12. Monat. Also die Monatsnamen wurden beibehalten. Und wenn eben der März der 1. Monat war, dann war es grundsätzlich von Interesse, das alte Jahr gewissermaßen mit so einem Reinigungssühne-Ritual, bei dem man die Schuld wegnahm, von den Menschen abzuschließen.
Wie lief denn dieses Ritual ab? Gab es da ein richtig großes Fest?
Ja, es gibt ein Fest, nämlich das Lupercalienfest. Da liefen Priester als, ja, in gewisser Weise Wölfe, Lupus ist der Wolf, verkleidet oder zur Wolfsabwehr, nur mit dem Fell eines geopferten Bocks bekleidet, so einen Umlauf um die City von Rom gewissermaßen herum und schlugen die Passanten. Das Ganze hatte aber durchaus dann in historischer Zeit auch so karnevaleske Elemente, also man johlte dabei. Das Ganze verband sich auch mit dem Fruchtbarkeitsritus. Diese Februar, das sind auch diese Riemen aus dem Fell des geopferten Bockes. Und mit denen wurden also die Passanten geschlagen, ohne dass wirklich was Schlimmes passierte. Das ist also das Lupercalienfest am 15. Februar.
Nun haben Religionen häufig auch etwas mit Symbolik zu tun. Also wir sprechen hier von der spirituellen Reinigung. Aber gibt es denn tatsächlich Zusammenhänge zwischen der spirituellen Reinigung und der Waschung, der Reinigung, dem Putzen?
Also davon ist nichts überliefert. Man kann nicht sagen, dass der Februar gewissermaßen der Monat des römischen Hausputzes gewesen wäre. Man kann sicher sagen, dass zu bestimmten Gelegenheiten, besonders allerdings dann eben erst vor der Ernte, dass dann groß reine gemacht wurden, dass alle Töpfe, alle Gefäße penibel sauber gemacht wurden, ausgepicht wurden, damit eben das neue Öl, der neue Wein, der dort hineinkam, nicht verdorben wurde. Da gibt es sehr stringente Vorschriften von Agrarschriftstellern dazu.
Herr Weber, wenn man so durch Pompeji zum Beispiel schlendert, die Stadt in der Nähe von Neapel, die im Jahr 79 von dem Ascheregen des Vesuvs verschüttet wurde und ziemlich gut das Leben von damals noch darstellt, da wechseln sich eigentlich immer Bordelle mit Bädern ab, zumindest mein subjektiver Eindruck, Bad Puff, Bad Puff. Welche Bedeutung hatten denn Sauberkeit und Hygiene für die Römer?
Also ich muss leider erstmal Einspruch erheben, mit den vielen Bordellen, das ist wirklich eine Legende. Es gibt ein einziges wirklich identifizierbares Modell und alles andere ist sozusagen eine Vermutung mancher Wissenschaftler gewesen. Aber man weiß also heute, dass man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen muss. Was es in der Tat gegeben hat, sind große Bäder, also drei große Badeanlagen, die ja für eine Stadt von ca. 15.000 bis 20.000 Einwohnern doch schon etwas Bedeutsames sind, und nicht mitgezählt sind die kleineren Badestuben, in die man eben einfach mal zu einer normalen Körperreinigung ging und sich nicht länger aufhielt, wie das zum Beispiel in den Bädern eben der Fall war.
Kann man denn sagen, dass die Römer so eine Art Vorreiter in Sachen Hygiene waren?
Ich glaube, das kann man sagen, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, also was die Siedlungshygiene angeht, die also um Längen besser ist als etwa in mittelalterlichen Städten, weil die Römer sehr früh angefangen haben, auch Abwässer systematisch abzuleiten. In Rom hat man die Cloaca Maxima, das hört sich scheußlich an, aber das war ein sehr wichtiges Abwassersystem, das übrigens noch heute Teil des modernen römischen Abwassersystems ist, schon im wahrscheinlich 6. 5. Jahrhundert vor Christus angelegt. Nur so wurde auch das Forumtal überhaupt erst entwässert. Und dann gingen eben viele Abwässer dort hinein, wurden dann in den Tiber eingeleitet. Das ist natürlich nicht so schön. Und damit hängt das Zweite zusammen. Die Römer haben ja bekanntlich sehr viele Aquädukte gebaut, die wir sogar hier in Deutschland haben. Also Köln wurde ja auch mit dem Aquädukt versorgt. Und das ist nicht zufällig, sondern man wollte wirklich sauberes Wasser zur Verfügung haben und nicht irgendein Flusswasser. Und das ist sicher eine große Leistung der Römer gewesen, die sie auch an die beherrschten Völker, also in die Provinzen, weitergegeben haben.
Und haben denn die Römer mit diesen hygienischen Standards, die sie da offenbar eingeführt haben, dann tatsächlich auch verschiedene Krankheiten zurückdrängen können?
Das ist ganz schwer zu sagen. Man kann vermuten, dass dadurch, dass das in den großen Thermen immer es sich um warmes Fließwasser handelte, also das stand nicht irgendwo, da ein gewisser Hygieneeffekt erreicht worden ist. Einfach deswegen, weil menschliche Parasiten also durch häufiges Waschen und regelmäßiges Waschen eben ferngehalten werden. Man muss aber sehr vorsichtig sein, ob nicht eben das Ganze auch eine Infektionsquelle gewesen ist. Das können wir ganz schlecht sagen. Sicher ist aber wohl, dass man Menschen, die offene Geschwüre hatten, die Hautkrankheiten offenkundig hatten, wohl nicht in die Thermen gelassen hat. Da gab es keine Vorschriften, aber da funktionierte die Sozialkontrolle einfach, dass dann die anderen Badenden sagten, was willst du denn hier, und bitte also nicht in unser Wasser steigen. Aber es ist, um es zusammenzufassen, ganz schwierig zu sagen. Eher würden die Medizinhistoriker dazu neigen zu sagen, ja, unter dem Strich war es hygienischer, auch wenn man sich eben das eine oder andere gesundheitliche Problem einhandelte.
Die Römer also als Vorreiter in Sachen Hygiene. Das war der Historiker Karl Wilhelm Weber. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke, sehr gerne.